Ja, vielen Dank für das freundliche Willkommen. Ich freue mich sehr, kann ich wirklich von Herzen sagen, hier zu sein, weil uns eine lange Dienstgemeinschaft, aber auch Freundschaft verbindet. Habe mich gefragt, warum man mich eingeladen hat, heute hier zu sprechen. Dachte vielleicht, weil ich 3 Jahre Vorsprung vor dir habe, was den Ruhestand angeht. Wobei in der Gestaltung des Ruhestandes, müsste meine Frau fragen, ob das so vorbildlich ist, ist mal eine andere Frage. Aber gut, deswegen bin ich hier. Ich war ja Gemeindepastor in Mülheim an der Ruhr und lange auch Präses des Mülheimer Verbandes. Von daher haben wir auch im Vorstand miteinander zusammengearbeitet. Und nun ist dein Eintritt in den Ruhestand da. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir war es so, man hört dann den einen oder anderen schlauen Spruch, den Leute einem mitgeben. Endlich hätte man Zeit, um nichts zu tun und den ganzen Tag dafür zu brauchen und solche Sprüche. Vielleicht auch die Rentner von heute sind ein bisschen anders als früher. Endlich hat man Zeit, alle Apps zu installieren, die man später ohnehin nicht alle braucht oder nicht benutzt. Oder wir werden die erste Generation sein, die eine Handyhalterung am Rollator hat. Das wird alles vielleicht so sein. Schauen wir mal. Meine eigene Erfahrung, was das betrifft, man muss ja die Lebensphase auch annehmen, ist ein paar Jahre schon länger her. Da sind meine Frau und ich in Mülheim ins Kino gegangen. Das kommt so ungefähr einmal im Jahr vor. Wir sind da nicht so die Freaks, die ständig im Kino sitzen. Und die Dame hinter der Kasse, die musterte uns und fragte, wie alt wir sind. Und ich dachte, das ist eine bisschen despektierliche Frage, bis ich checkte, sie wollte uns den Seniorenrabatt zukommen lassen. Und es war tatsächlich so. Der ging nämlich mit 60 los. Und nun denn, also man muss es annehmen, so wie es kommt. Heute sind wir in einem Gottesdienst und darum geht es ja auch um biblische Impulse. Und man kann sich ja fragen, findet man in der Bibel etwas zu dem deutschen Konzept von 40, 45 Arbeitsjahren und dann hoffentlich noch 1, 2 oder vielleicht sogar 3 Jahrzehnten Ruhestand? Bisschen schwierig, wir werden sehen. Ich habe nochmal überlegt, Martin, unsere vielleicht intensivste gemeinsame Zeit war eine Sambia-Reise in der Phase, in der wir beide in der Sambia-Kommission waren. Wir haben dann immer rumgescherzt, dass es in Sambia immer Titel braucht. Ich war der Mission Director, du warst der Mission Secretary, aber nur für diese paar Wochen, sonst haben wir uns nie so genannt. Das war eine spannende Zeit und bei einer Reise, wo du allerdings dann nicht mehr dabei warst, ist ein Mann, den manche von euch vielleicht noch kennen, der 40 Jahre in Sambia Missionar war, ist dann in den Ruhestand gegangen, Traugott Hartmann. Und mein Job war, mit dem Ehepaar Hartmann durch Sambia, durch den Busch zu reisen und an allen möglichen Stellen zu erklären, dass dieser Mann jetzt in Deutschland in Ruhestand geht und darum Sambia verlassen wird. Und das war im sambischen Busch, will ich mal sagen, so eine Mischung aus diplomatisch freundlicher Reserviertheit und auch ein bisschen Unverständnis, wie man sowas überhaupt tun könne. Also Ruhestand, davon hätten sie in der Bibel noch nie was gelesen und wieso wir eigentlich auf solche Ideen kämen. Also eine Frage auch ein bisschen der Kultur und des Umfeldes, wie man mit dieser Frage umgeht. Im säkularen Umfeld machen uns ja gerade ein paar Herren vor, dass man im Ruhestandsalter noch ganz aktiv sein kann. Also Joe Biden vor ein paar Wochen ist mit 82 in den Ruhestand gegangen, der Neue dort ist 78, der Chef in Peking ist 72, der Oberboss in Moskau ist 73 und wer da denkt, die Deutschen machen es immer besser, unser erster Bundeskanzler war 73, wohlgemerkt, als er Bundeskanzler wurde und die Geschichtsinteressierten werden es wissen, er war 87, als er sein Amt als Bundeskanzler niederlegte, Konrad Adenauer. Der aktuelle Papst ist 88, also da bist du ein Jungspund gegen all diese Leute. Mal sehen, was noch kommt. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann finden wir so ziemlich alles in dieser Frage. Wir finden sehr jung berufene Personen, die aufgrund ihres Lebensalters eher Probleme hatten oder die Leute mit ihnen. Ein Mann wie Timotheus, den soll man nicht missachten wegen seiner Jugend. Ein Mann wie Jeremia findet, dass er viel zu jung von Gott berufen wurde und klagt Gott in gewissermaßen sein junges Lebensalter und die Verantwortung, die trotzdem auf ihm lastete. Aber die wichtigsten Personen für das Volk Israel, zumindest in der Anfangszeit, in ganz alter Zeit, nämlich Abraham und Mose, die waren noch längst nicht in deinem Alter oder schon drüber hinaus, lieber Martin, nämlich noch in deinem Alter waren sie noch ganz relaxed und wussten nicht, dass die wichtigste Aufgabe ihres Lebens noch auf sie wartete. Denn Abraham war 75, als er berufen wurde, aus Haran zu ziehen, und Mose war 80, sein Bruder Aaron war 83, als sie zum Pharao gingen. Also noch viel Zeit, ne? Kannst du auch ganz, ganz entspannt zurücklehnen, mal sehen, was Gott noch so mit dir vorhat. Das biblische Bild ist also bunt und ich will nicht rumorakeln, was möglicherweise noch auf euch, auf dich wartet. Ich will auch nicht den Zeitwohlstand glorifizieren, den du jetzt 24/7 in Zukunft haben wirst, sondern möchte mit dir und mit letztlich uns allen, insbesondere mit denen, die schon ein paar mehr Jahrzehnte in ihrem Leben gesammelt haben, darüber nachdenken, was es bedeutet, dass wir die Person werden sollen, die Gott sich gedacht hat. Das ist zentral für jeden, in jeder Lebensphase, ob wir jung oder alt sind. Aber ich will insbesondere die heute mal in den Fokus nehmen, die so das letzte Lebensdrittel, vielleicht das letzte Lebensviertel, vielleicht das letzte Lebensfünftel, wer weiß das schon so genau von uns, besonders in den Blick nehmen und will das tun mit Psalm 37. Nicht dem ganzen Psalm, er ist relativ lang, sondern nur ein paar Versen. Dieser Psalm 37, das ist so eine Art innerer Dialog, der da von dem Psalmbeter, von David, geführt wird, der sich so seine Gedanken macht und sagt, warum geht es den Leuten ohne Gott eigentlich so gut und ich habe Probleme, die Frommen haben zu kämpfen, warum ist das so? Aber schon in diesem Psalm wird deutlich, dass die Gottlosen in Zeit und Ewigkeit nichts Gutes erwartet, aber die Probleme der Gerechten, der Frommen werden trotzdem nicht ausgeblendet und dass das Leben nicht immer leicht ist. Psalm 37, lese mal Vers 23 bis 26 und Vers 39. Von dem Herrn kommt es, wenn eines Mannes Schritte fest werden und er hat Gefallen an seinem Wege. Fällt er, so stürzt er doch nicht, denn der Herr hält ihn fest an der Hand. Ich bin jung gewesen und alt geworden und habe noch nie den Gerechten verlassen gesehen und seine Kinder um Brot betteln. Er ist allezeit barmherzig und leiht gerne und seine Nachkommen werden zum Segen sein. Vers 39, der Herr hilft den Gerechten, er ist ihre Stärke in der Not. Und anhand dieses Textes möchte ich über Entwicklungsschritte im Leben eines Menschen nachdenken, so wie Gott ihn sich vorstellt. Und das Entlastende und Entspannende von Anfang an ist, dass wir uns nicht selbst den Puls fühlen müssen an dieser Stelle, sondern, Vers 23, von dem Herrn kommt es, wenn die Schritte eines Mannes fest werden. Vielleicht hat Paulus so einen Satz im Kopf gehabt, als er so mehr oder minder sich selbst und die Korinther fragte, was hast du, was du nicht empfangen hast? 1. Korinther 4. Der Kontext in Korinth waren Konflikte und Selbstüberschätzung der Leute, die sich alle für die wichtigsten hielten und wichtiger jedenfalls als die anderen. Und Paulus sagt, was hast du eigentlich, was du nicht empfangen hast? Und er will damit sagen, und das will David hier sicher auch sagen, alles, was ich bin und habe, kommt von Gott. Und da soll Demut wachsen, nämlich der Blick darauf, dass er wichtig ist. Er soll zunehmen, ich soll abnehmen, sagt die Bibel. Ich habe so ein bisschen nachgedacht, Martin, über Punkte, die mich noch so besonders oder die mir besonders in Erinnerung sind, die mit dir zu tun haben. Und da war ein Referat 2011 auf der Delegiertentagung in Mülheim, wurde über ein ähnliches Thema gesprochen. Du kannst dich vermutlich auch erinnern, worum es hier geht, nämlich bin ich His, H-I-S, His, Humility, Demut, I, Integrity, Integrität, Rechtschaffenheit, und S, Simplicity und also so viel wie Einfachheit. Du hast ein sehr nachdenkliches und tiefsinniges Referat gehalten, was mir auch in seinen Bildern noch bis heute in Erinnerung ist. Und damals ging es genau um diese Fragen. Wie kann ich demütig vor Gott sein? Wie kann ich integer vor ihm leben? Und im gewissen Sinne, wie kann ich einfach vor ihm leben? Und der Kontext für mich, das fiel mir jedenfalls bei diesem Satz aus Psalm 37 ein, von dem Herrn kommt es, wenn eines Mannes Schritte fest werden. Der Kontext war genau der, wo jemand über etwas spricht, in einer tiefsinnigen und nachdenklichen Weise, was für jeden Christen und für uns, denke ich, im pastoralen Dienst allzumal von Bedeutung ist. Ein anderes Mal hast du, das war ein paar Jahre früher, zu einem im Mühlheimer Verband nicht leichten Thema, ein sehr sensibles und nachdenkliches Referat gehalten, 2006 auf dem Mai-Festival. Da ging es unter anderem um die Geschichte des Mühlheimer Verbandes in der Nazi-Zeit. Und ich habe nochmal auf meiner Festplatte gekramt und habe damals als Präses des Verbandes ein Feedback zum Mai-Festival geschrieben. Und ich denke, dein Referat damals war so etwas wie ein Höhepunkt, wobei einem das bei diesem Thema ja schwerfällt, so zu definieren. Und ich habe geschrieben, persönlich sehr berührt hat mich die in diesem Text angesprochene Aufarbeitung der Vergangenheit, also Jesaja 54, darum ging es. Wir haben dies in den zurückliegenden Jahren in Bezug auf den Mühlheimer Verband durchaus getan. Aber jede Generation hat sich neu der Verantwortung für die Geschichte der eigenen Kirche zu stellen. Und so war es schon geistlich ein starker Moment, als Martin Lutzweiler in seiner sensiblen Predigt vor fast 1000 Zuhörern aus dem MV die Satzung von 1938 mit all ihren theologischen und völkisch-rassischen Verirrungen zitierte und so weiter und so fort. Das war ein ganz besonderer Moment damals im MV und wiederum dachte ich, wenn hier steht, von dem Herrn kommt es, wenn eines Mannes Schritte fest werden, dann sind es auch solche tiefsinnigen, zutiefst richtigen Deutungen, auch wenn sie eben in die sehr schwere Geschichte unseres Verbandes hineingehen. Also nur zwei Dinge, die mir in lebendiger Erinnerung sind aus unserer gemeinsamen Zeit mit deinem Dienst. Und andere hier, die haben dich viel enger und viel häufiger erlebt, als ich das erlebt habe und würden vielleicht noch ganz andere Dinge sagen. Und sicher auch werdet ihr empfunden haben, dass dieses Festwerden der Schritte gerade, und das kam auch in den Voten hier der Freunde aus der Walderstädter Gemeinde deutlich, dies Festwerden der Schritte bei dir kein, ich sage mal, so breitbeiniges sich von sich selbst überzeugt sein war, sondern eher mit Paulus gesprochenes, nicht, dass ich es schon ergriffen hätte, ich jage ihm aber nach. Weiter geht's in dem Psalm, da wird das Bild eines Kindes ich habe das Bild eines Kindes vor Augen, das an der Hand des Vaters läuft. Da heißt es, fällt er, so stürzt er doch nicht, denn der Herr hält ihn fest an seiner Hand. Also das Bild eines Kindes, das noch nicht ganz sicher auf den Beinen ist, das an der Hand des Vaters läuft, stolpert und es würde fallen, wäre da nicht die starke Hand des Vaters, die dieses Kind vor dem Sturz bewahrt. Gibt es das im geistlichen Leben? Ich denke, wir beide werden vermutlich Ja sagen und viele von uns würden Ja sagen. Ja, das gibt es vielleicht häufiger, als wir uns das wünschen würden. Krisen und Schwierigkeiten sind dir nicht und euch nicht erspart geblieben und viele von uns, gerade im vorgerückten Alter und aus dieser Perspektive kann ich ja nun sprechen, können das erfahrungsgetränkt auch sagen. Und es ist vielleicht so ein bisschen wie im Flugzeug, da sagt man ja, die Aerodynamik sorgt dafür, der Gegenwind sorgt dafür, dass das Flugzeug an Höhe gewinnt. Vielleicht ist das im geistlichen Leben im Rückblick manchmal nicht anders. Der Gegenwind sorgt dafür, dass wir an Höhe gewinnen. In der Krise, die auch hier in diesem Psalm nicht unerwähnt bleibt, heißt das, dass wir ganz nah an Gott sein sollen, fest an seiner Hand, wie ein Vater sein kleines, noch nicht sicheres Kind an der Hand hält und es vor dem Sturz bewahrt. Und Krisen, die können sehr unterschiedlich aussehen. Und jeder von uns kennt das. Krisen im pastoralen Leben gibt es ganz genauso. Das können Krankheitsphasen sein. Du weißt ja gerade aktuell, wovon ich rede. Das können Krisen in Familie sein. Das können aber auch Krisen in Gemeinde sein, Dinge, wo ich Gott nicht mehr verstehe. Denk bei uns an ein kleines Mädchen, was geboren wurde, wo schon durch die Ultraschalluntersuchung klar war, dass dieses Kind behindert sein würde und einen Herzfehler hatte. Wir haben als Gemeinde lange für sie gebetet, 4 Monate. Dann kam sie endlich nach Hause, kriegte einen Herzinfarkt, musste wieder ins Krankenhaus. Und ich wurde, was nicht oft vorkam, mitten in der Nacht angerufen, ins Krankenhaus zu kommen und war dann dabei in einem kleinen Kreis von Freunden, wie dieses Kind in Armen seiner Mutter starb. Das ist ein Bild, was ich immer wieder vor Augen habe und wo ich bis heute sage, lieber Gott, wenn ich du gewesen wäre, ich hätte vermutlich anders entschieden. Und man fragt sich, warum passieren solche Dinge? Warum lässt Gott das zu? Für die Familie am allerstärksten, aber auch für alle anderen Beteiligten. Wieso passieren solche Dinge? Krisen können sehr tiefgehend sein. Ausbleibende Gebetserhörungen, geplatzte Lebensträume, vielleicht Brüche in der eigenen Biografie, Gemeindekonflikte, vielleicht auch für Theologen manchmal mehr als für andere Zweifel am bisherigen Bibelverständnis und anderen Glaubensmodellen, die mir begegnen und wo ich denke, ah, da ist auch was dran. Bisher habe ich das gar nicht so gesehen. Mein Gottesbild und meine Lebensrealität geraten irgendwie in Spannung. Ich bin zum Beispiel von meiner Prägung her mit einem Gottesbild aufgewachsen, wo Gott oder die Hilfsbereitschaft dieses Gottes von der Intensität meiner Gebete abhängt. Da ist ein Funken Wahrheit dran und trotzdem kann das sehr schwierig werden, ne? Wenn es mit einmal von mir abhängig ist, ob Dinge passieren oder nicht. Also da gibt es eine Fülle und ein ganzes Portfolio von möglichen Dingen, die Krisen in unserem Leben auslösen können. Und ich würde immer für einen Weg plädieren, wo ja, wir sagen, wir verändern uns auch im Laufe des Lebens in unserem Glauben. Wir sollten die Brüche in unserem Leben ernst nehmen, Fragen und Zweifel zulassen und die Möglichkeit schaffen, dass mit Gottes Hilfe Glauben und Leben wirklich sich zueinander entwickelt und das alles auf einer biblischen Basis. Schwierig wird es, und das haben wir auch nicht zuletzt im Kollegenkreis der Pastoren unseres Verbandes hier und da erlebt, wenn dauerhafte und krankmachende Spannung zu meiner Lebensrealität sozusagen Menschen aus dem Dienst kegelt. Und ja, Menschen im Laufe der Kirchengeschichte haben viel über dieses Thema nachgedacht. Wie geht man mit der Erfahrung der Verborgenheit Gottes in Zeiten von Leiden, Scheitern und Schmerz um? Martin Luther hat von dem Deus absconditus und dem Deus revolatus, dem verborgenen und dem offenbaren Gott, gesprochen. So mit meinen Worten, Gott ist manchmal verborgen und ich verstehe ihn nicht. Auf der anderen Seite offenbart er sich in Jesus Christus. Also das hat Menschen zu allen Zeiten der Kirchengeschichte beschäftigt, wie man damit umgeht. Meine Antwort ein bisschen heißt, ich muss lernen, in einem Urvertrauen und kann Gott darum bitten, in einem Urvertrauen zu ihm unterwegs zu sein, dass selbst wenn ich ihn nicht verstehe, dieses Urvertrauen, was einem Kind hilft, sozusagen ins Leben hineinzufinden, Urvertrauen zu seinen Eltern, ein Urvertrauen zu Gott zu entwickeln. So nach dem Motto, Gott, ich weiß, dass du mein Leben im tiefsten Sinne entfaltest. Und keiner kann das besser als du. Was du mir zumutest, das wird, wenn ich es annehme, zum Wachstum und auch zur geistlichen Reife dienen. Deine Pläne sind das Allerbeste für mich. Du siehst weiter, als ich sehen kann, und ich vertraue mich dir an, auch gerade in Krisenzeiten meines Lebens. Er ist der, von dessen Größe unsere Demut die einzig angemessene Haltung ist. Er ist der, dem ich mein Leben verdanke und von dem ich im tiefsten Sinne nichts zu fordern habe. Ich glaube, dass das ein bisschen erwachsener und gereifter Glaube ist und dass der auch Ungewissheiten und Uneindeutigkeiten aushält. Und sage mir keiner, die Menschen der Bibel wussten nichts von diesen Krisen, das wussten sie ganz genauso. Vor diesem Hintergrund muss man mal einen Text wie 2. Korinther 5, 1 und 4 lesen. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir. Paulus wusste von diesen Krisen. Weiter geht's im Psalm, Vers 25. Denn ich bin jung gewesen und alt geworden und habe noch nie den Gerechten verlassen gesehen und seine Kinder um Brot betteln. Wer also nach Gottes Willen lebt, der wird Segen erleben. Hier steht nicht Reichtum erleben, sondern der wird Segen erleben. So im Sinne von Matthäus 6, 33, bekannter und berühmter Vers für Bibelleser, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen, was ihr sozusagen zum Leben braucht. Ihr werdet vielleicht nicht reich und wohlhabend sein, das steht da nicht, sondern Gott wird euch versorgen mit dem, was ihr braucht. Und die Segenslatte, gerade was materielle Dinge angeht, das Wohnmobil lässt grüßen, liegt bei Paulus nicht besonders hoch. Nämlich 1. Timotheus 6, 8, wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, dann soll uns das genügen. Und ob die Hose kurz oder lang ist, spielt dann keine Rolle. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Aber gesamtbiblisch, wenn man in die gesamte Bibel hineinguckt, gibt es durchaus auch ein paar andere Akzente. Nämlich das Unverständnis bei einem Mann wie Hiob zum Beispiel dem seine Freunde nachweisen wollen, dass er irgendwelche Leichen im Keller hat und dass er eben nicht authentisch ist. Und Hiob sagt, nein, so ist das nicht. Und trotzdem ist hier dieses Unverständnis, was Gott mit ihm tut. Die Frage nach Leid und wird hier sehr eindeutig gestellt. Aber hier der Psalmbeter ermutigt, an der Hand Gottes unterwegs zu sein und eben diesen Segen Gottes zu erwarten, nicht nur für dich, für euch beide, sondern auch für die Generationen, die nach euch kommen. Und die sind ja hier zu einem gewissen Teil heute versammelt. Vers 26, er ist allezeit, also dieser Gerechte, er ist allezeit barmherzig und leiht gerne und sein Geschlecht wird zum Segen sein. Die Frage, die uns begleitet, ist, wie werde ich eigentlich die Person, an die Gott sich gedacht hat? Und er steht, er ist allezeit barmherzig. Das heißt, ein Stück mit den Augen Gottes sehen lernen, auch auf die Menschen, die mir begegnet, mit denen ich zu tun habe. Einige haben sich ja hier im Video vorhin geäußert und ich glaube, da ist eine ganze Menge bei dir gewachsen von dem, was hier auch gemeint ist. Barmherzig sein und mit den Augen Gottes sehen lernen. Und dann kommt ein, wie ich finde, völlig unerwarteter Akzent, er leiht gerne. Da habe ich mich gefragt, was bedeutet das in so einem Zusammenhang? Er leiht gerne. Ja, wir folgen Jesus nach und der Sohn Gottes, der einmal feststellte, dass Füchse ihre Bauten und Vögel ihre Nester haben, er dagegen oft nicht mal eine Pritsche, obwohl er sich ausstrecken kann. Und er musste sich alles ausleihen, die Krippe, die Boote, mit denen er unterwegs war, die Münze, die er sich geben ließ, um etwas zu Steuerfragen zu sagen, den Esel, auf dem er nach Jerusalem einritt und natürlich auch das Kreuz, an das er sich schlagen ließ und nicht zuletzt das Grab, in das er hineingelegt wurde. Er musste sich alles ausleihen. Mit dem Leihen haben wir ja manchmal so unsere Probleme. Es gab einen Hausmeister in der CGM in Mülheim, an dessen Tür stand ein Spruch, der lautete, täglich geht die Sonne auf, täglich weicht die Nacht dem Licht, alles siehst du einmal wieder, nur geliehenes Werkzeug nicht. Also mit dem Leihen haben wir es nicht so, aber ich würde sagen, dieser Vers soll deutlich machen, andere sollen Anteil haben an dem Segen, den du bekommen hast. Womit Gott dich gesegnet hat, das sollst du anderen weitergeben. Sein Geschlecht, und damit bist ja nicht nur ihr beide gemeint, sondern die Generation nach euch genauso, wird zum Segen sein. Das ist kein Automatismus. Segen Gottes ist das nie. Oben stecke ich meine wie auch immer geartete gute Tat oder mein stundenlanges Gebet rein und unten ziehe ich raus, was Gott mir dann bitteschön auch auf dem Silbertablett zu servieren hat. So funktioniert es nicht, sondern wer Segen erlebt, der wird irgendwie spüren, es ist ein Geschenk und eine Barmherzigkeit und eine Gnade Gottes, die ich nicht verdient habe. Vielleicht ist es eher so gemeint, wie Paulus an die Korinther schreibt. Da sagt er nämlich in Kapitel 4, 16, 15, denn wenn ihr auch 10.000 Erzieher hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch gezeugt in Christus Jesus durchs Evangelium. Darum ermahne ich euch, folgt meinem Beispiel. Also nichts gegen Erzieher, wird es welche hier auch geben, ein ehrenwerter Beruf. Aber Paulus stellt sich hier sozusagen gegen die Väter und sagt, die Erzieher haben einen Job, aber die Väter, das sind die, die ihre Kinder lieben, von Herzen lieben, die ja das Beste für sie wollen und so weiter. Und er sagt, im Geistlichen soll es so sein, dass ihr Väter habt. Die Erzieher sind gut, alles okay, aber die Väter sind wirklich wichtig. Sie sind, die ihre Kinder voraussetzungslos lieben, im besten Fall. Nicht? Mancher von uns hat sicher auch so seine Erfahrung mit seinem leiblichen Vater, wo er sagt, na, das war nicht unbedingt so. Und Paulus sagt da, darum folgt meinem Beispiel. Ich habe manchmal ein bisschen Probleme gehabt mit diesem ja, sehr Selbstgewissen, folgt meinem Beispiel, wenn man die Untiefen seiner Persönlichkeit ja wahrnimmt. Und naja, so hat jede Medaille irgendwie zwei Seiten. Aber wer Segen von Gott erlebt, der soll ihn weitergeben an andere. Und Paulus meint das hier im Sinne eines liebenden Vaters, der seine Kinder geistlich begleitet und erzieht und sie zu Gott hinführt. An Philipper 4, 9, was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut, so wird der Gott des Friedens mit euch sein. Aber jede Medaille, das wissen wir, hat zwei Seiten. Ein paar Wünsche will ich darum an dich nennen, an euch beide, insbesondere auch an uns alle, die schon länger mit Jesus unterwegs sind. Menschen, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, sollten, das wäre mein erster Wunsch, geistlich lernen und wachstumsbereit sein und bleiben. Das ist hier auch vorhin schon deutlich geworden durch einige, die sich hier geäußert haben, dass sie das bei dir, und das habe ich genauso empfunden, immer empfunden haben, du bist nicht irgendwie fertig und sagst, ich weiß alles und kann alles und jetzt bin ich in diesem Sinne unterwegs, sondern ich bin oder habe dich als einen lern- und wachstumsbereiten Menschen erlebt. Und bei Paulus, den ich wieder zitiere, hört sich das so an. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Das sagt er, nachdem er wirklich beeindruckende Gotteserfahrungen schon über viele Jahre gemacht hat. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Das ist vielleicht ein Satz, den man am Beginn der Rente nochmal besonders hören sollte. Und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung in Christus Jesus. Ein Realist, der sieht seine Defizite und auch seine Wachstums- und Reifebedürftigkeit, und Paulus sah das für sich genauso, aber dieses Charakteristikum einer lernbereiten Glaubenshaltung, ich bin noch nicht am Ende, ich will näher mit Christ und enger mit Christus unterwegs sein, das war typisch für ihn. Und das Spektrum hier geht eben von nicht, dass ich es schon ergriffen habe, sondern ich will wachsen und weiter an Jesus dranbleiben. Und bis zur anderen Seite, wo es heißt, was wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben lernen. Dann wünsche ich dir und uns, gerade wenn wir schon ein paar Jahre länger mit Jesus unterwegs sind, dass wir in allen Lebensbezügen eine wachsende, demütige Selbstwahrnehmung haben sollen. Ich habe schon zitiert, 1. Korinther 4, was hast du, das du nicht empfangen hast? Also es geht nicht darum, dass wir uns auf irgendwelchen Lorbeeren ausruhen, sondern uns deutlich wird, alles, was ich bin und habe, ist Gottes Gabe, ist Gottes Geschenk. Und Paulus spricht es in eine Gemeinde, wo Leute ganz wichtig waren und glaubten, wichtiger zu sein als die anderen und sich als die ganz besonders und begabten und wie auch immer gesehen haben, was hast du, das du nicht empfangen hast. Ein weiterer Wunsch für Menschen, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, ist, wir sollten höchsten Wert auf geistliche Integrität legen. Ich habe das vorhin schon an deinem Beispiel deines Referats gesagt, höchsten Wert auf geistliche Integrität legen. Paulus benutzt das Bild eines Sportlers, der für den Siegespreis kämpft und diesem Ziel alles unterordnet. Und er kennt eine Gefährdung in seinem Leben, vielleicht auch aus seinem eigenen Leben, vielleicht auch aus der Wahrnehmung und Beobachtung des geistlichen Dienstes von anderen Menschen, nämlich, dass er sagt, ich möchte nicht anderen predigen, Luther übersetzt das so, und selbstverwerflich werden. Das heißt, ja, Wasser predigen und Wein trinken, und das gibt es in diverser Form ja leider auch im geistlichen Dienst. Ich will nochmal zurück ins Alte Testament, was das Thema Integrität angeht, wechseln. Da gibt es einen tiefsinnigen Satz bei Hiob, dessen Freunde ihm ja sozusagen vorwerfen, dass er nicht integer ist, nach dem Motto, Hiob, du hast irgendwas, was du uns verschweigst, bei dir muss was schiefgelaufen sein, sonst würde es dir nicht so ergehen, wie es dir ergeht. Und in Hiob 17, Vers 9 heißt es, aber der Gerechte hält fest an seinem Weg und wer reine Hände hat, nimmt an Stärke zu. Ich habe über diesen Satz oft nachgedacht, gerade wenn man so über Zusammenhänge liest, wo dann mit einmal deutlich wird, dass Menschen, die im geistlichen Dienst unterwegs sind, irgendwo aussteigen müssen, weil dies oder das oder jenes passiert ist. Und Hiob sagt, wer reine Hände hat, der nimmt an Stärke zu. Und dabei wird deutlich, geistliches Wachstum und integer zu leben ist keine Frage der Zeit oder des Lebensalters. Geistliche Autorität im positivsten Sinne erhältst du auch nicht durch irgendein Amt oder durch irgendein Dienstlevel, den man irgendwo erreicht hat, sondern geistliche Integrität hat etwas mit meiner Jesus-Beziehung zu tun und mit Echtheit vor ihm. In diesem Sinne sagt Paulus, der über diese Fragen sicher genauso viel nachgedacht hat, Epheser 5,15, so sieht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Dahinter stehen für mich diverse Dinge wie, verfall nicht in eine ungesunde Routine, so nach dem Motto, wo du einen geistlichen Job irgendwie abspulst und einfach immer nur die gleichen Dinge tust. Und so ein Satz, den ich vielleicht zu mir selbst sage, wenn irgendwelche Dinge schieflaufen, so bin ich nun mal, lautet dieser Satz, den sollten wir aus unserem Vokabular verbannen. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Weisheit ist ein Privileg von Menschen, die Gott suchen, hat mit der Frucht des Heiligen Geistes zu tun, ist ein Erkennungsmerkmal. Und insofern wünsche ich uns, die wir ein paar Jahre schon gesammelt haben, dass wir in dieser Weise unterwegs sind. Noch ein Wunsch oder eine Aufforderung an die älteren Männer. Die Frauen dürfen sich vermutlich mit angesprochen fühlen, aber hier sind die älteren Männer bei Titus 2,2 gemeint. Den älteren Männern sage, dass sie maßvoll, ehrbar und besonnen leben sollen, dabei treu in ihrem Glauben, voller Liebe und Geduld. Also nehmen wir mal wenigstens 60 plus sind ältere Männer, also wir sind gemeint hier. Ne? Wir sollen ehrbar leben, treu im Glauben, voller Liebe und Geduld. Wir haben in Mülheim einen Kreis, der nennt sich 55 plus. Und da kommen also so, ich sag mal, die Jungsenioren zusammen, wenn man das für einen 55-Jährigen schon sagen darf. Und ich habe dort mal einen Abend gehalten zu einem Wort, was mir über den Weg gelaufen ist, was so in unserer Sprache nicht allzu häufig vorkommt, wo ich dachte, das wünsche ich mir und Menschen in unserem Alter. Das Wort heißt Altersmilde. Mich regt dann nicht mehr jede Kleinigkeit auf, die vielleicht nicht ganz so stimmt nach meinem Empfinden, wenn ich altersmilde bin. Vielleicht war es auch ein altersmilder Paulus, der in Kolosser 3,13 sagt, seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Denn die Lebenserfahrung zeigt ja, dass es viele Situationen im Leben gab und gibt, in denen ich nicht recht hatte und denen es berechtigte andere Blickwinkel und Perspektiven gab. Und die Urteile über die Menschen und die Welt werden hoffentlich, wenn wir älter werden, allmählich behutsamer, ausgewogener und vielleicht auch angereichert durch die Erkenntnis, dass ich nicht immer die beste und einzige Instanz bin, um die Welt zu verstehen und einzuordnen. Altersmilde, das ist so etwas wie die Güte, die aus vielen durchdachten Erfahrungen besteht. Und ich dachte, so spätestens ab 60 plus wäre es schön, wenn sich Altersmilde einstellt, im familiären Kontext, im gemeindlichen Kontext und wo auch immer. Zuletzt, ich weiß nicht, welcher Ruhestandstyp du bist und sein wirst. Ich habe ja einen Zwillingsbruder, der auch im Mühlheimer Verband Pastor war und wir beide sind total unterschiedliche Ruhestandstypen. Der hat schon vor, weiß nicht wie vielen Jahren, mit seiner Gemeinde darüber nachgedacht, wie er ein bisschen eher aussteigen kann. Da war für mich das Wort Ruhestand noch ein Fremdwort, obwohl wir am gleichen Tag geboren sind. Also ich sehe, dass es unterschiedlich bei Menschen ist. Aber ich würde gerne mit einem Gebet abschließen, das ja uns gemeinsam, egal welche Ruhestandstypen wir sind, aber einfach mit zunehmendem Alter von Herzen vor Gott gesprochen sein sollte. Mein Gott, in meiner aktuellen und auch neuen Lebensphase trete ich vor dich. Du bist der tragende Grund und das Ziel von allem, was du geschaffen hast. Mein Gott, du weißt, wie mein Leben gelingen kann. Darum ist es gut für mich, vor dir da zu sein. Und es ist gut, dir zu danken für die Zeichen deiner Liebe, mit denen du mich in meinem Leben umgeben hast. Hilf mir loszulassen, was mich daran hindert, dir zu begegnen. Hilf mir zuzulassen, was mir hilft, der Mensch nach dem Willen zu werden, das du von mir hast. So möchte ich nun und weiterhin an deiner Hand auf mein eigenes Leben schauen. Ich will dir von ganzem Herzen vertrauen. Mein Gott und mein Herr Jesus Christus, ich weiß, dass du mein Leben im tiefsten Sinne entfaltest. Keiner kann es besser als du. Was du mir zumutest, wird, wenn ich es annehme, zum Wachstum und zur Reife dienen. Deine Pläne sind das Allerbeste für mich. Du siehst weiter, als ich sehen kann. Ich vertraue mich dir an.